Du Flix, ich bin so aufgeregt.
Ich auch.
Wie weit haben wir es noch?
Ist nicht weit, drei Stationen, dann müssen
drei
wir raus.
Drei Stationen waren das, oh Gottes Willen, ja. Gottes Willen. Wie soll das bloß werden?
Ja, das wird cool. Ich finde es so cool, dass Judith uns eingeladen hat.
Die Judith Holofernes.
Judith Holofernes von Wir sind Helden.
Das musst du mal überlegen. Judith Holofernes sagt, ach ja, mit den beiden, ja, unterhalte ich mich mit.
Ich finde
so,
es,
hat sie bestimmt so gesagt.
Ich finde es voll cool, dass die Comic-Fan ist.
Ja, total klasse.
Ich habe so viele Fragen an die. So viele Fragen.
Gott, ja, ich werde alle Fragen wieder vergessen, ganz sicher. Und ich hätte vorher noch mal ganz dringend pinkeln gehen sollen.
Oh nein. Marvin Weh, du gehst da aufs Klo.
Oh Gott, das wäre so peinlich.
Das wäre peinlich. Du gehst da nicht rein und sagst so, hallo Frau Holofernes,
ich gehe aufs Klo. Ich muss mal kacken.
Wir sind Profis, okay?
Wir sind Profis.
Wir sind Profis. Wir sind Profis. Oh Gott, bin ich aufgeregt.
Wir müssen raus.
Wir müssen raus.
Achtung, Türen können automatisch öffnen.
Das habe ich aber sehr gut hingekriegt.
Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
Ach, Scheiße, die ganze Tusche auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen!
Kauf dir selbst einen Lappen, ist meiner.
Und das ist sein Kollege Marvin Clifford. Selbsternannter Digital Hightech Comic Artist Extraordinär.
Reagier doch mal jetzt. Ach, schön. Will der feine Herr Computer auch mal Arena zeichnen oder wie?
Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Film. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Na, herzlichen Glückwunsch. Art, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
Voll cool, wir sind angekommen, wir sind da. Wir sind heute nämlich zu Gast bei einem richtigen, richtigen Rockstar, einer Rockstar-Lady. Einer Rockstar-Lady, bei der ich schon mal vor der Bühne stand, zusammen mit 17.000 anderen Leuten in der Waldbühne in Berlin. Und wir haben alle zusammen Denkmal und Chaos und Reklamationen und ich möchte gerne mein Leben zurückgesungen. Das war großartig. Wir sind hier bei Judith Holofernes, die Sängerin von der Band Wir sind Helden, die jetzt solo unterwegs ist, die aber eben nicht nur Sängerin ist, die auch Songs schreibt, die Gitarre spielt, die Bücher schreibt, die Gedichte schreibt und einen eigenen Podcast hat. Hallo Judith.
Hallo.
Hallo Judith. Guck mal, ich sitze auf Judiths Stuhl.
Das ist großartig. Ich sitze auf Judiths Sessel.
Guck mal, ich sitze hier. Wow. Das
ist der Hammer. Ja,
so. Und das ist Judiths Tisch.
Guck mal. Es ist mir eine große Freude, euch da zu haben.
Das ist der Hammer. Pass mal auf, Judith, wenn du eine Comicfigur wärst.
Oh, geil.
Welche wärst du?
Wie lange darf ich nachdenken? Warte. Also ihr habt schon an meiner Wand gesehen, ich habe hier so Loiselle-Prinz hängen. Mhm, und so meine Muse ist Clochette ist Glöckchen von seiner Peter Pan-Adaption. Die ist allerdings ein bisschen fies. Also die ist so ein bisschen charaktermäßig nicht so ausgeglichen. Das heißt, ich glaube,
Freud hätte gesagt, hysterisch.
Nee, ich wollte gerade sagen, die inspiriert mich, aber die wäre ich, glaube ich, nicht so gerne. Ich wäre vielleicht Louis Trondheims Herr Hase.
Oh, sehr schön.
Herr Hase.
Ja,
okay.
Frau Hase.
Ja. Welche Comics magst du, also neben Loiselle?
Das geht bei mir relativ weit auseinander. Ich habe auf der einen Seite so ein Faible für lange Nasen.
Werner.
Aha, ein Werner-Fan. Wir haben es immer gewusst.
Beinhart.
Nee, tatsächlich, meine Comic-Leidenschaft hat angefangen mit Asterix. Hm. Und mit, keine Ahnung, Peanuts und so, ne? Also mit irgendwie lustigen Sachen.
Ja.
Und dann habe ich aber so mit Anfang 20 oder weiß ich nicht, Ende 19 die Franzosen entdeckt und habe mich so in so schöne Comics, ne, also in so Graphic Novels verliebt. Aha. Also da ist mir Loiselle begegnet, den ich total liebe.
Das ist ein fantastischer Zeichner.
Der ist großartig.
Der ist echt großartig. Die Amerikaner habe ich ganz lange ausgespart und die Briten und so, oder hatte ich auf jeden Fall nicht so ein Ding mit. Und zum Beispiel bin ich ewig lang rumgeschlichen um Sandman von Neil Gaiman und habe mich immer nicht getraut wegen den ganzen Zombies. Und habe ich jetzt letztes Jahr, es war sozusagen meine neueste große Liebe, ist, dass ich alle Bände Sandman durchgelesen habe. Und es ist unglaublich, das ist das Beste, was ich jemals gelesen habe.
das ist, ich habe Sandman nie gelesen. Ne?
Ich beneide dich so. Ich beneide alle. Es gibt so,
die so spät dazukommen?
Ja,
oder?
Ich finde es sowieso immer so gemein. Weißt du? Also ich habe relativ früh mit Comics angefangen und dann in der Bibliothek alles durchgelesen, was es gab.
Ja.
Und dann wartet man irgendwann einfach immer wieder auf so die Neuentdeckung, neue große Perlen. Und wenn man erst spät dazukommt und in diesen Fundus ja aus, ich sag mal, 80, 90 Jahren Comicgeschichte zurückgreifen kann und dann liest du nur die Highlights. Das ist so toll. Also
ich lese als nächstes dann Preacher.
Ja, Preacher ist super.
Habe ich nicht auch noch nicht gesehen.
Bist du jetzt total abgehärtet? So, nachdem du zuerst jetzt,
mir kann keiner mehr was. Ich habe das Gesamtwerk von Neil Gaiman, also auch die Romane, dann jetzt gelesen und habe gemerkt, dass mir das, ich bin total zart beseitet so, ne, und ich will mal keine Zombies und so. Aber das ist so geil und es hat so eine Kraft, ne, dass es einfach jeden Zombie wert ist. Also
das ist wieder eins,
Na, bei Neil Gaiman sind Zombies einfach nicht Selbstzweck, sondern die sind immer Teil der Geschichte und erzählen was.
Ja, und es sind ja meistens, also zum Beispiel bei American Gods, es ist ja auch ein lieber Zombie.
So, ja, und das muss man bei The Walking Dead erstmal finden.
Ja. Das ist übrigens der einzige Moment, was ich jemals hatte bei Walking Dead, bei den Comics, dass ich umgeblättert habe und mich erschrocken habe. Das war der einzige Moment, weil sonst dachte ich so, naja, Schreckmomente in Comics ist immer so ein bisschen schwierig.
Ja, das stimmt.
Na, aber da war das wirklich so, ich habe umgeblättert und dachte, oh, habe ich
aber
nicht
das hat es zum Beispiel bei Sandman nicht, ne? Da hat es so Gory-Momente in den ersten drei Bänden hauptsächlich so, wo viele Leute von innen nach außen gekehrt werden, ohne Not. Und
ein Klassiker.
Aber,
schauen Sie mal meine Leber.
Aber die Geschichte ist unglaublich. Ich habe wirklich noch nie so gutes Storytelling gelesen. Es ist wirklich unfassbar. Du liest den letzten Band und sitzt so mit ausgekugeltem Kiefer da, weil es einfach so genial ist, wie das konstruiert ist und so. Und wie alles, ne, nicht so wie bei J.J. Abrams, wo alles genial anfängt und dann nichts
irgendwie
Sinn ergibt.
Sondern es ist so gemein. Es fängt super stark an und dann zum Schluss, naja, ist nichts mehr da. Naja,
du bist auf dieser Insel, da kommt dieser Eisbär an und dieses Loch und am Ende denkst du, ah fuck, Zeitreise und
wo ist eigentlich der Eisbär?
Ja, genau. Wo,
was ist mit dem Eisbär?
Der liegt noch nicht mal vor dem Kamin.
Ja.
Was ist die Wolke eigentlich? Was ist die Wolke? Ja, okay. Ja.
Und da sowas mag ich nicht, wenn jemand stark anfängt und dann einen so hängen lässt. Nee, Neil Gaiman auch, ganz weit vorne.
Genau, da merkt man, dass Neil Gaiman einfach ein Autor ist und mit verschiedenen Zeichnern arbeitet. Ich finde die auch zeichnerisch beim Sandman gar nicht alle so dolle.
Die sind sehr unterschiedlich. Ne?
Darum also, geht es nicht. Ja, genau. Es geht wirklich darum, dass die Zeichnung der Geschichte dient und die ist der König.
Ja, Geschichte ist König.
Geht es dir das auch so, dass du, wenn du jetzt, sagen wir mal, den Sandman durchgelesen hast und du bist dann so drin und dann suchst du speziell nach Comics, die auch so sein könnten danach, weil du so noch so drin bist?
Also ich war vor allem einfach wirklich traurig, oder? Hm. Wenn so Sachen einen so fesseln, dass ich einfach dachte, scheiße, jetzt habe ich das gelesen.
Ja.
Jetzt kann ich das nie wieder das erste Mal lesen.
Ich bin durch damit, ja.
Ja, und dann hatte ich aber halt noch ein paar von den Romanen übrig. Und es gibt jetzt so Tribute-Geschichten, ne? Es gibt quasi jetzt Sandman-Bände von Leuten, die das weitererzählen. Und ich glaube, denen werde ich eine Chance geben.
Versuch's.
Ja.
Versuch's, die sind nicht alle deutsch.
Oh, und es gibt ein Audiobook. Ich weiß, das ist jetzt kein, aber es gibt ein Audiobook von Sandman und es ist so unfassbar besetzt. Habt ihr das schon gesehen?
Nein.
Das ist total krass besetzt. Mhm. Also, warte mal, jetzt bin ich blockiert, jetzt fällt es mir nicht ein, aber Kat Dennings ist Death.
Oh.
Alan Cummings ist, glaube ich, irgendjemand. Wenn du die Liste durchliest, dann denkst du die ganze Zeit nur, das kann ja irgendwie nicht wahr sein.
Das Who ist Who der Sprechkunst.
Ja, vor allem der Schauspielkunst, also so echt krass.
Ich meine, Neil Gaiman, der hat ja auch den Sternwanderer gemacht, den ich ja auch total gerne mag, Stardust. Ne?
Ja.
Und wie hieß die eine Serie nochmal, das Omen oder so? Nee, Omen.
Good Omens.
Good Omens,
genau, richtig.
Ja, Good Omens
die auch so, ne? Also wenn du weißt, von wem das ist und dann guckst du dir das an und denkst dir so, ja doch, das ist ziemlich Neil Gaiman. Das ist so.
Ich meine, da ist Terry Pratchett mit dabei. Ne?
Das
macht natürlich nochmal eine ordentliche Schippe Bescheuertness obendrauf.
Wahnsinn kommt mit dazu.
Genau.
Sag mal, aber apropos Wahnsinn, ein Autor, den du ja echt scheinbar magst und gerade auch schon erwähnt hast, ist Louis Trondheim.
Ja.
Also von dem Herr Hase ist.
Genau, den liebe ich total.
Warum?
Wieso?
Wieso
rechtfertigen Sie sich für diese Liebe?
Warum also, Louis?
Also Louis Trondheim ist der gehört natürlich auf jeden Fall eher zur humoristischen Abteilung von dem, was ich liebe. Zeichnerisch finde ich den fantastisch, weil der so naiv wirkt und so ungelenk. Ne? Also das ist ja sehr sehr das Gegenteil von Loisel.
Ja, das kann man so sagen.
Und, ja. Aber darin halt total genial. Also es ist ja total gut und mir gefallen immer Sachen, auch in der Musik so, die so eine Absichtslosigkeit haben, ne? Die so irgendwie unschuldig und so dahin gemacht wirken, mhm, und wo Leute so ihr Talent nicht so verraten, ne? Sondern das so ein bisschen Understatement-mäßig.
Das wirkt so wie im Moment entstanden,
meinst genau, du? Oder so? Genau, genau. Ja, ja, es ist ja. Ja, es hat ja auch was ganz Kindliches mit den Perspektiven teilweise und so. Mhm. Und dann sind aber die Geschichten unglaublich schlau, mhm, und lustig. Mhm. Und ich mag ihn, weil es poetisch ist tatsächlich. Ich mag immer so Schnittstellen von Poesie und Humor, was es ja nicht so oft gibt. Also poetische Sachen sind oft sehr ernst. Mhm. So, und lustige Sachen sind oft sehr prosaisch. Mhm. Ja. So, und der ist darin so, der geht mir total ans Herz, Herr Trondheim.
Wie war das, als du Trondheim für die Arte-Reihe Durch die Nacht mit ... getroffen hast? Ihr wart ja zusammen, ja, in Montpellier, du hast ihn da besucht in seinem, genau, Haus, in seinem Studio. Wie war das?
Das war sehr speziell, weil, also erstens, ja, ich war totaler Fan und er ist natürlich so ein übellauniger, menschenfeindlicher Franzose eigentlich.
Ach, oh nein. Wie ist das? Wer kommt da? Eine deutsche Sängerin? Ich kenne sie nicht.
Und der zeichnet sich ja auch selber, ne? Er ist ja immer so ein habichtartiger Vogel und so ausstrahlungsmäßig kommt irre, er auch, ne, erstmal so rüber.
Das passt total gut. Wenn, ja, das erstmal, so kann kein Mensch sein, aber wenn du ihn mal siehst.
Der sieht ja, 1A doch so aus. Der hat genau die Augenbrauen. Und natürlich war er dann zuckersüß. So, ne? Also auf den ersten Blick hat er, glaube ich, gedacht, genau, irgendwie so Sängerin, was will die jetzt und so.
Wer ist das?
Wer ist das? Dann habe ich ihn, glaube ich, ganz schön rumgekriegt. Und dann hatten wir sehr viel Spaß miteinander und dann war er sehr, sehr nett und wir haben uns auch weiter noch geschrieben. Und mein Sohn heißt mit zweitem Namen Louis tatsächlich nach ihm.
Ehrlich?
Ja, ach, das habe ich ihm dann nochmal geschrieben mit quasi Foto, als das Baby da war und so. Ja. Also der ist eigentlich total zuckersüß. Und das Besondere war aber auch noch, dass ich glaube, in der 6. oder 8. Woche schwanger war und das noch keiner wusste. Ja. Und inklusive Arte natürlich. Und ich wollte das auch Arte nicht unbedingt total gerne erzählen. Und dann hatten die lauter Scheiß geplant, den ich nicht machen durfte.
Oh nein.
Dann hatten jetzt die öffnen die wir und jetzt geht ihr ganz viel Wein trinken.
Ja, genau. Wir öffnen die Flasche Wein.
Geht ihr angetrunken Trampolin springen.
Hurra. Yay. Jetzt legen wir uns alle auf den Bauch.
Und das Baby, ja, so.
Was?
Ich weiß nicht genau, was hier passiert.
Genau. Also das hat so eine extra Lage spannend drüber gelegt.
Da hast du ja echt Glück gehabt eigentlich, ne? Dass er, dass er dann ja noch, obwohl er ja so ein egozentrischer Typ ist, irgendwie dann trotzdem auch nett war.
Ich glaube, der hat nur keinen Bock und das kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Weißt du, also ich glaube, der ist gar nicht so egozentrisch. Der hat nur einfach 0,0 Bock auf Selbstvermarktung.
Ah, ja.
Und das ist wiederum ein Wesenszug, den ich total gut nachvollziehen kann.
Kann ich auch verstehen. Also ist, glaube ich, auch durchaus unter Zeichnern verbreitet, dass die eigentlich am liebsten zeichnen.
Genau,
also man möchte in Ruhe gelassen werden, man möchte seinen Kram machen, man möchte, dass das Werk bewundert wird. Also ein bisschen wie die Musiker, die eigentlich gar nicht live auftreten wollen, sondern lieber, dass die Leute die Platten kaufen.
Ja, genau.
Da ist sowieso alles perfekt drauf und live wird es eh nicht so gut in deren Wahrnehmung.
Ja.
Und ist, glaube ich, bei Trondheim so, und ich kenne das, also wenn man da sitzt und du schaffst mit einem Stift eine eigene Welt auf dem Papier, das hat was von Harry Potter.
Ja,
das ist fantastisch. Und den Moment, wenn man den für sich genießen kann, das ist eigentlich das größte Glück, was du beim Zeichnen finden kannst.
Genau, und worüber solltest du dann mit den Leuten reden? Also ich kann das total gut nachvollziehen, dass du dann denkst, ja, und was, worüber, warum sollte ich jetzt über mich reden?
Ja.
Ne, weil wenn jemand irgendwie Performer ist, klar. Irgendwie, dann hat er zumindest signalisiert, dass er irgendwie gewillt ist, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, so, ne?
Ich kann mir auch vorstellen, das ist so ähnlich wie vielleicht beim Komponieren, ja, wenn man das kann. Ja, und beim Zeichnen, es kommt dir selbstverständlich vor, dass du das machst. Ja, also du strengst dich ja gar nicht an, sondern es ist deine natürliche Ausdrucksform. Man wundert sich eigentlich eher, dass andere Leute das nicht machen.
Ja, nicht die ganze Zeit machen, ja klar, total.
Ja, so, also das ist das normale Ding. Also ich finde das ganz lustig. Meine Tochter wächst mit einem Zeichnerhaushalt auf, wo irgendwie viel Papier und Atelier und so weiter rumsteht. Und war dann irgendwann, da war sie, glaube ich, 3, bei einer Freundin zu Besuch und guckte sich in deren Wohnung und sagte, und wo malt ihr die Comics? Das konnte ich sich gar nicht vorstellen. Ja? Das ist in anderen Haushalten nicht passiert.
Oh,
und so ähnlich ist das auch. Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Ja. Warum sollte man darüber sprechen?
Ja, und meine Tochter zum Beispiel ist einfach ein wandelndes Musical. So, ne? Also seit die läuft halt die ganze Zeit nur durch die Gegend irgendwie, ich mache mir ein Boot. So, ne?
Ah, Elsa, das ist ein sehr gutes Lied.
Ja. Ich gehe die Treppe hoch. Ich will nicht schlafen gehen. Nicht schlafen gehen. So.
Mama muss auf Klo. Ja. Mama muss auf Klo. Ja,
genau. Schnell, schnell.
Okay, ja.
Zu spät.
Der Pullersong.
Sag mal, von wegen Musik, ne? Also das Comic-Thema,
ja.
das kommt total oft. Also zum Beispiel von hier an blind, das ist Cover-Artwork voll Hergé-mäßig, so ne? Tim und Struppi-mäßig.
Hat sich die Fondation Hergé verklagt dafür?
Nee, Gott sei Dank nicht, wir hatten ein bisschen Angst.
Die sind super streng. Habt ihr das einfach so gemacht oder war das so?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, ob wir damit durchkommen würden. Und gezeichnet hat das meine Freundin Vanessa Carré, die eine ganz tolle Illustratorin ist und die dann auch mein Tiergedichtebuch illustriert hat später.
Ich wollte sagen.
Genau. Und die ist Österreicherin, lebt in Berlin und die fand das natürlich eine Wahnsinnsaufgabe. Die hat so Spaß damit gehabt. Mhm. Aber klar, wir haben alle so ein bisschen gedacht, mal sehen.
Ja, da gibt es ja auch wilde Geschichten. Mhm. Also ich weiß von einem Bekannten, der hat eine Ausstellung gemacht mit Gemälden von sich in einem, also die alle so Comic-Motive oder Comic-Vorlagen verarbeitet haben. Und in einem war relativ prominent die rot-weiß karierte Rakete.
Ah, das ist natürlich sehr...
Das ist
ja. Genau, und daraufhin wurde diese Ausstellung geschlossen. Irgendwie. Und durfte nicht mehr gezeigt werden.
Komplett geschlossen.
Die haben durchgesetzt, dass er das Ding komplett zumachen muss.
Ach so, aber weißt du was, ich mich jetzt gerade erinnere, ich glaube, wir haben sogar recherchiert, dass halt der Stil, wenn du zum Beispiel so emblematische Sachen nicht verwendest, dass der Stil nicht gecopyrighted ist, weil der älter ist, weil das ist ja Linie Claire, glaube ich. Und das ist älter und das machen mehr Leute. Und das ist so, wie du halt keinen 60er-Jahre-Song klauen kannst, weil die alle voneinander geklaut sind. Weißt du? Also keiner sagen, irgendwie diesen Song von den Ronettes, den habe ich geschrieben, weil dann sagst du, ja und was ist mit dem und dem und dem und dem und dem und dem?
Und ich finde es krass, dass sie sich dann nicht trotzdem irgendwie, weil letzten Endes, wenn man die Zeichnung sieht, dann erinnert das ja total an Tim und Struppi, dass sie das nicht einfach verwenden. Dann sagen, dieser Zeichenstil, das ist so sehr Tim und Struppi, wir verklagen euch alle. So.
Also wir haben natürlich die ganze Zeit auch versucht, da nicht ganz so nah, also wir wollten eine Hommage machen, das sollte man ja auch sehen und gleichzeitig dann eben nicht ganz, ne, und so. Also ich glaube, wir haben alle zum Beispiel nicht so ganz typische Nasen, oder? Nicht so Hergé-Nasen und so.
Ja, also es ist zu sehen, dass es nicht Hergé ist.
Ja, genau.
Aber es ist nah genug dran. Also für mich dachte ich, okay, da muss irgendwo auch eine Tim und Struppi-Referenz auf diesem Album drin sein, außer der Optik.
Ach so, gute Frage.
Ja, also deswegen dachte ich, warum habt ihr diesen Look gewählt?
Weil das so die Sachen sind, die mir so einfallen, weißt du? Das ist ja einfach so, was man hat ja seinen, wie so ein Fundus, der ist eben gefüllt mit den Sachen, die man liebt und kennt und keine Ahnung. Oder vielleicht ist das sogar Marc eingefallen, das weiß ich nicht mehr genau. Und dann war ich nur begeisterte Unterzeichnerin.
Ja.
Also das kann sein, ich glaube, das war sogar Marcs Idee. Weil ich nämlich bei all meiner Comic-Liebe, ich finde Hergé toll und so, aber das gehört nicht zu meinen Lieblingen. Ne? Das ist jetzt nicht
High five.
Nicht top of my list.
Wir mögen die beide nicht, haha.
Nee, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich immer wusste, die müsste ich mögen.
Ja.
Ne? Also wo Leute sagen, wenn du X liebst und Y liebst, dann müsstest du eben auch Hergé lieben. Und es war bei mir immer so, dass ich dachte, ja, das finde ich dann so ganz ästhetisch schön und so, aber es
der ist solide.
Holt mich irgendwie nicht so doll hinterm Ofen vor.
Ja, man kann schon Spaß haben mit. Aber das ist so ein bisschen so wie eine gute Freundin, die irgendwann zu mir meinte, Marv, du bist doch Comiczeichner, dann hast du doch bestimmt auch das und das gelesen. Das ist voll unmöglich, dass ich alles gelesen habe.
Ja, genau.
Ja, das ist,
Und vor allem, du musst auch alles nicht lieben. Also ich sehe schon die Qualität von Hergé.
Ja, genau.
Ja, das ist wirklich super. Aber es berührt mich nicht.
Genau, es gibt ja dann so ganz spezifische Sachen, warum eine Sache einen kriegt. Wie gesagt, bei Trondheim dann, ne, so dieses, dass man denkt, das ist poetisch und lustig und schön.
Ja.
So, und wenn eins davon fehlen würde.
Weißt du, was mich immer kriegt?
Was denn?
Kaffee.
Kaffee? Was ist denn dein Lieblingsgetränk, Judith?
Hardcore-Kakao.
Hardcore-Kakao, das ohne wird jetzt alles, die Werbung.
Also purer Kakao.
Purer Kakao, so richtig dickflüssig, so sirupmäßig.
Sirupig quasi. Und ohne Zucker und ohne Milch und so.
Ja, da machen wir jetzt quasi keine Werbung von. Ha!
Werbung, 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 Werbung.
Werbung!
Hol die Kaffeetassen, ich habe uns
Kaffee gebraut und jeder Vollidiot weiß, dass der so richtig reinhaut. Und darin sind die besten Bohnen der Welt, die hab ich für uns auf www.goodkarmacoffee.de bestellt.
www.goodkarmacoffee.de. Das ist richtig guter Kaffee.
Werbung,
Werbung, Werbung, Werbung,
Werbung. Ach, oh, fuck, mein Stift ist alle.
Oh, fuck, mein Stift ist alle. Hm. Na, kann mir ja nicht passieren, ne? Weil digitaler Stift, kann nicht alle gehen.
Ja, der feine Herr. Ja, ne? Meiner ist aber alle und ich brauche jetzt einen neuen.
Tja, blöd, ne?
Ja, wo kriege ich denn den her?
Hätte man da doch so einen richtig guten Kumpel wie den Micha von derkünstlershop.de. Der hat nämlich ganz viele Stifte für dich, wenn du möchtest.
Hätte man einen richtig guten Kumpel.
Ja, aber der ist richtig, mal ganz ehrlich, der hat wirklich ganz viele tolle Künstlerbedarfsartikel bei sich. Derkünstlershop.de.
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 Okay, da kann ich also alles bestellen.
Da kannst du alles bestellen rund ums Künstlerdasein.
Stifte,
Papier, sogar digitale, für digitale Artists gibt es auch Wacom-Tablets und so weiter. Also der hat so ein ganz breites Sortiment, da kann man durchaus mal durchstöbern. Vielleicht fährt er das Richtige für dich.
Ach cool, aber ist teuer wahrscheinlich, oder?
Nein, ist nicht teuer. Zumal noch obendrein, du bekommst noch 12% Rabatt.
Echt?
Wenn du möchtest.
Ich?
Ja, also, ja, also jeder. Und zwar muss er nur zum Schluss Art aber herzlich eingeben als Coupon-Code.
Und Art aber herzlich und dann gibt es 12% Rabatt für jeden.
12% für jeden.
Wie cool ist das denn?
Ja, weil Micha einfach auch ein cooler Typ ist, ne?
Ja, weiß ich nicht. Mein Kumpel Thorsten macht Kaffee, der ist auch ganz cool.
Ja, der ist auch richtig cool, aber ich habe auch einen coolen Kumpel. Das ist ja der Micha von derkünstlershop.de, ja.
Derkünstlershop.de, so. 12%.
12%
für meinen Stift.
Deal.
Weißt du was, ich hole mir sogar 1 Million Stift, da kriege ich nämlich mehr Prozente.
Nee, geil.
Mehr Geld gespart, aber gleich viel Prozente. 12% gespart mit dem Code Art aber herzlich.
Genau, auf www.derkünstlershop.de.
Großartig.
Werbung vorbei.
Also die Comic-Thematik, die taucht ja auch in, also welche Rolle spielt das eigentlich für deine Musik, so Comic-Thematik? Weil das kommt immer wieder drin vor, also nicht ja. Nur diese RG-Geschichte, sondern das Video zu der Reklamation hat auch ganz viele Comic-Elemente drin, weil ja, das auch total. So, ne, so in Panel und mit Sprechblasen und so gemacht. Ja, welche Rolle spielte das? Bist du immer diejenige, die dann ankommt und sagt, hier, ich habe übrigens letztens...
Ach Judith, geh mal wieder weg mit deinen Comics.
Nee, lass mal machen. Ja, ein bisschen schon, wobei, wie gesagt, das von hier an blind Video war, glaube ich, Marks Idee. Mhm. Und, aber ich glaube, er wusste, dass er mir eine Freude macht. Also so, ich glaube, wenn man was liebt, dann funktioniert ja das eigene Gehirn einfach so, oder? Also dann sind es halt die Sachen, die einem als erstes einfallen.
Das kommt dann
und
so raus, ne?
Ja. Das ist ja humorprägend. Also wenn du als Kind irgendwie deinen Humor beziehst durch, weiß ich nicht, den Sohn des Asterix, der an Obelix ins Nase zieht und du für dahin findest, dass Gnie das lustigste Wort der Welt ist, dann wird es...
Natürlich.
Natürlich. Dann wird es einen begleiten. So. Und deswegen ist, also ich glaube, das ist die hauptsächliche Prägung ist der Humor in den Songs und dann wiederum aber auch bei nicht lustigen Songs, dass ich halt sehr visuell denke.
Okay.
Also, dass wenn ich irgendwie dramatische große Balladen schreibe, dann sehe ich da sehr viele Bilder. Und ich glaube, eine Parallele von Songwriting zu Comics ist ja auch, dass du eben nicht alles auserzählen musst. Mhm. Ne? Also, dass du halt weniger Details ausmalst und ausfüllst als bei einem Roman, sondern ganz viel Stimmung machen kannst durch einzelne Bilder. Und das machst du beim Song ja auch.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand schon immer bei deinen Songs die Bildsprache ganz stark. Also egal, ob du von Elefanten singst, also ich möchte ein Elefant für dich sein und über den Fluss bringen und so weiter. Das ist so toll und das ist, also das hat mich immer abgeholt. Ich glaube, das geht natürlich auch vielen anderen Leuten so. Ja, also, dass sie auf Bilder leichter ansprechen, weil sie unmittelbarer zu dir sprechen. Und ob es nun Sprachbilder sind oder gezeichnete Bilder, das macht gar nicht so einen großen Unterschied.
Also erstens vielen Dank.
Zweitens, da hinten ist die Tür. Also, geht bitte, geht.
Du, das ist ganz irre. Ich habe mir jetzt gerade, als wir auf dem Weg hierher gefahren sind, eingefallen, dass ich sogar eine Songzeile mal in einen Comic von mir eingebaut habe. Ja, das war, ich habe mal ein Band gemacht, der heißt Sag was. Das handelt von einer Beziehung, die gescheitert ist. Und da gibt es dann eine Figur, den Gitarrenmann, der quasi immer auftaucht. Ja, es gibt es später auch irgendwie in anderen Filmen, aber da ja, und immer so mit Songs quasi der Hauptfigur, also mir klar macht, was in seinem Leben gerade passiert. Und da gibt es eben auch den Song Monster, taucht irgendwie drin auf, den ich damals einfach knallhart reingesetzt habe. Natürlich ohne irgendwelche Lizenzgebühren zu bezahlen.
Voll wurscht.
Post kommt rein. Post kommt rein. Ja, so. Anwalt demnächst so. Post kommt rein.
Also ich sage hiermit, Comiczeichner, ihr dürft meine Lyrics einbauen.
Yay! Yeah.
Nee, finde ich natürlich die allerbeste, den allerbesten Zunicker der Welt. Finde ich total gut.
Den allerbesten Zunicker.
Und ich meine, ich nicke ja auch dauernd Zeug zu in meinen Songs. Also ich habe ja auch alles mögliche Zeug drin, was anderer Leute Zeug ist und was ich dann verdrehe und so. Also so, ich finde, man kann mit nichts so gut arbeiten wie mit, weiß ich nicht, so Popkulturreferenzen auf der einen Seite, wobei das lustigerweise in meinen Songs oft die sind, die keiner checkt. Also weil ich da dann so obskures Zeug drin habe, dass das wirklich, also wenn ich zum Beispiel, ich habe auf meinem letzten Album einen Song, der heißt Charlotte Atlas und ein Journalist von allen Interviews, die ich gegeben habe, hat die Referenz von alleine gecheckt. Aber ich habe das auch nicht so angelegt. Ich habe nicht gedacht, dass man das verstehen muss, sondern ich habe das gemacht, weil ich das machen wollte. Und zwar, also Charles Atlas war der welterste Bodybuilder, der so zu Weltruhm gekommen ist.
Okay.
Ja? Und wiederum, das weiß ich nicht, weil ich so ein Bodybuilding-Aficionado bin.
Ach, bist du gar
sondern
nicht?
Bin ich gar nicht so.
Du hast einfach so diesen gestellten Körper.
Diesen totalen Bord habe ich nur deshalb. Nee, und zwar, ich habe dieses Zitat, also erstens heißt sie dann natürlich nicht Charles Atlas, sondern Charlotte Atlas, weil sie eine Frau ist, die die Welt auf ihren Schultern trägt. Charles Atlas hat immer sich selber abgebildet mit Welt auf den Schultern, weil Atlas natürlich die Welt trägt. So, und ich kannte das aber natürlich nicht deshalb, sondern über die Rocky Horror Picture Show. Weil Charles Atlas in dem einen Song von Frankenfurter vorkommt, wo der Rocky das Charles Atlas Sign of Approval gibt.
Ich würde mal sagen, also falls jemand von uns oder allen Leuten, die zuhören, irgendwann mal bei Günther Jauch sitzen, bei der 250.000 Euro Frage und das drankommt, bitte gebt einen Anteil an Judith ab.
Also die Antwort ist Judith Holofernes.
Yes. Was?
Was? Wow, okay.
So, das ist das Level von kulturellen Referenzen.
Ja, aber das ist super. Ganz ehrlich, ich liebe das, wenn es am Ende rauskommt, sowas raus. Also, wenn es so offensichtlich ist, was mich ja nervt, ist bei Filmen oder auch bei Comics, wenn dann halt die 100. Star Wars-Anspielung drin kommt oder die 100. Star Trek-Anspielung. Also, diese Standard-popkulturellen Referenzen. Es ist viel spannender, wenn du diese kleinen Dinge findest.
Das ist so ein bisschen wie so ein Easter Egg. Ne? Das hast du so versteckt für die Leute, die.
Genau, ich habe ja auch, ich habe in einem Song zum Beispiel, habe ich in Binary Code Ich liebe dich reingesetzt. Also da gibt es ein Solo von einer Computerstimme, die 10110 bei Analog Punk.
Ja.
Und das ist I Love You in Binary Code. Und natürlich ist sowas totaler Quatsch, aber das Geile ist, wenn ich dann jetzt Konzerte spiele, dann habe ich halt das Gefühl, natürlich sind das nicht viele Leute, die sich über sowas freuen. So sind sehr, sehr wenige Leute. Aber das Schöne ist, man sieht die dann.
Ja.
Also ich kann sozusagen in mein Publikum gucken und pro Song sehe ich sozusagen meine spezielle Gruppe von Nerds aufleuchten. Ja, wie mit so einem Kontrastmittel. Und dann spiele ich halt Analog-Punk und dann siehst du irgendwie im Publikum verteilt die drei Nerds, die wissen, was der da jetzt gerade gesungen wird.
Ja. Das sind so alle die mit Fliege, mit so einer großen Brille und dann so, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, 1-0, 1-0,
ich weiß,
1-0,
was 1-1. Es heißt.
Das sind also Mathelehrer mit solchen Ärmelschonern. Ja,
so ganz vielen Stiften in der Hemdtasche. So.
Das sind natürlich die allercoolsten. Das
natürlich.
Sind Hacker sind es. Ich ziehe es vor, zu denken, dass es keine Mathelehrer, sondern Hacker sind.
Die nächsten zwei Songs siehst du sie, weißt du, wie sie dann alles den Rest des Publikums dann erklären.
Genau.
So.
Genau. Weißt du, was weißt das du, was sie da singt?
Genau.
Ja. Genau. Ja, aber übrigens, ich bin das macht Single. Total Freude, sowas in Werken rauszufinden. Und gerade wenn du weißt, dass Leute sowas machen, dann fängst du ja auf einmal an zu suchen. Also sobald man diese erste Referenz irgendwo gefunden hat oder gehört hat, dann fängt man ja an, sich Alben oder, also egal ob Musikalben oder Comicalben, nochmal anders anzuhören und anders anzugucken.
So ist es. Und zum Beispiel, ich glaube, in Sandman ist irgendwo ein Elvis Costello Zitat drin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es in einem von den Romanen war, aber ich glaube, es ist in Sandman. Und ich bin dann halt die, die dann googelt, ob Neil Gaiman, so wie ich, inbrünstiger Elvis Costello-Fan ist. Dann finde ich heraus, dass Neil Gaiman inbrünstiger Elvis Costello-Fan ist. Mhm. Und dann bin ich halt doppelt so verliebt wie vorher. Mhm.
So, ne? Na, in Sandman ist ja zum Beispiel auch die Vorlage für Harry Potter drin. Also da ist ein junger Zauberer, der ähnlich aussieht wie später Harry Potter. Und das ist etwas, wo zum Beispiel J.K. Rowling sich das als Vorlage genommen hat und daraus ihren Harry Potter entwickelt hat. Und ganz ehrlich, was ist toller, als gemeinsam kreativ zu sein?
Ja, so ist es.
01101. Naja, okay.
Du hast jetzt wahrscheinlich gesagt, mein Meerschweinchen.
Mutter pullert.
Gab es denn schon mal so Momente, wo dir jemand quasi in deinen Kram reingeredet hat? Also irgendwie Plattenfirma oder so, die dann gesagt hat, ja, aber ich glaube, das versteht keiner.
Das ist zu speziell, diese Gag.
Absolut. Ja, aber nicht rein, also nicht reingeredet im Sinne von Sachen verhindert. Weil ich ja von Anfang an einfach diese Ausnahmesituation hatte, dass uns nie einer reinreden konnte. Mhm. Ich hatte aber Situationen, wo natürlich Leute das versucht haben. Ne? Also ich weiß noch, ich hatte ein Gespräch, ich glaube nach unserem dritten Album, nach So und So, wo irgendwie jemand, den ich sehr, sehr schätze und der eigentlich sehr Indie ist und aber für ein Major-Label in dem Moment gearbeitet hat, mich betrunken auf einer Party beiseite genommen hat und gesagt hat, das ganze Meta-Zeug, was du da jetzt gerade, da war ich halt, die ist sehr buddhistisch, die Platte, und da sind lauter irgendwie Sachen über das Ego und Auflösung und bla. Und es war mir sehr wichtig und ist mir sehr wichtig. Und dann hat er das gesagt, das kannst du irgendwie nicht machen. Und ich dachte erst, er macht einen Witz. Also ich dachte, das ist, hab ihm das nicht zugetraut. So, ne? Und erstmal höflich sozusagen weggelacht. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du wirklich nicht mehr machen, weil da hängen jetzt Arbeitsplätze von ab.
Hä?
Und müsstest mal wieder sowas wie nur ein Wort, irgendwas, was halt zugänglicher ist und die Leute mehr verstehen. So. Und natürlich wischt man das in dem Moment weg. Mhm. Und, aber ich habe gemerkt, das war zum Beispiel einer der Haarrisse, ne, der dann irgendwann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich kann in diesem Business nicht bestehen. Obwohl ich liebe Pop auch immer noch, aber halt nur sehr freie Liebe mäßig so, ne? Ich kann mich halt dem Pop nicht verpflichten.
Mhm. Wenn es passt, passt.
Wenn es passt, passt. Halt, aber ich kann das nicht mit Absicht machen, weil das jetzt geil wäre, nochmal einen Radiohit zu haben. So, ne? Und ich habe auch Gespräche gehabt mit Leuten, die ich total schätze, die dann im Gespräch irgendwann gesagt haben, sag mal, aber hier Aurelie und nur ein Wort und so, die hast du doch geschrieben, oder? Also weißt du, die so den Glauben verloren haben, wo ich dann irgendwie gesagt habe, ja klar habe ich das geschrieben, aber das ist erstens irgendwie 10 Jahre her und da hatte ich da halt gerade Bock drauf und jetzt habe ich halt Bock auf Der Krieg ist vorbei, was keiner, ne, also was einfach.
Was ein super, super Song ist, aber halt kein Radiohit.
Definitiv kein Radiohit und da habe ich dann wirklich irgendwann gesagt, also weil dann ging es darum, möchtest du dich nicht mal wieder mit jemandem zusammentun, der so diesen Sound, der jetzt im Radio und so, ne? Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ich weiß, das ist lieb gemeint und so, aber was ist denn sozusagen die Zielplattform im großen, weiten Meer, die du denkst, dass ich die überhaupt noch ansteuern könnte? Also überleg mal, denk das mal zu Ende. Wo könnte ich landen? Wo ist die Schnittmenge mit dem, was da jetzt gerade im Radio läuft und mir, die noch irgendwie zu dem passen würde, was ich mache.
Na, vor allem, wenn du es machen wollen würdest, ja, würdest du es ja machen.
Ja,
du willst natürlich. Es halt nicht, ja, es passt gerade nicht.
Genau.
Das muss so bitter sein, ne? Ich meine, dann sagen die dir das noch so durch die Blume durch. Ja, so dieses so, ja, aber also hör mal, wie dieser Song klingt und kannst du nicht auch ein bisschen in die Richtung gehen? Also wir lieben dich, Judith, ja. Du hast deine Arbeit ganz toll.
Und früher warst du gut.
Aber könntest du was über diesen Kronkorken singen, weil alle lieben das gerade. Ja, genau. Diesen Kronkorken.
Ja, und dann ist es ja noch eine Soundfrage auch. So, ne? Also was, wenn du, lustigerweise gibt es ziemlich viele Sachen, die im Radio laufen, internationale, die ich cool finde. Mhm. Aber das ist so weit von mir weg, es wäre völlig absurd. Also Sia finde ich voll geil. Mhm. Und ich finde auch immer mal irgendwas von Lady Gaga geil und so. Aber das wäre so jetzt relativ sportlich, der Sprung von mir zu Sia. Mhm. So, ne? Und wiederum das, was die Leute aber eigentlich meinen, ist ja deutschsprachige Radiomusik.
Ja.
Ja.
So, und dann denke ich so, was denkst du, also was, wo, wie soll, ja, wie soll ich damit eine Gemeinsamkeit finden, die irgendwie plausibel ist und wo nicht alle Leute denken, was macht denn die Holofernes da?
Ja.
So, ne? Also das ist einfach, ich fand es so absurd, dass ich, ja, ein halbes Jahr später war ich dann raus.
Also ganz raus. War das der Zeitpunkt, wo du beschlossen hast, keine Plattenfirma mehr, kein Management mehr?
Ja, also ich habe das ja nicht alles gleichzeitig beschlossen, sondern ich habe nach den Helden hatte ich eigentlich schon eine relativ klare Vision davon. Also erstmal wollte ich gar keine Musik machen und ein Jahr lang und so. Aber als ich dann wieder Musik gemacht habe, hatte ich schon so eine vage Vorstellung von, ich will zwar noch Musik machen, aber ich will kein Teil von diesem Business mehr sein. Mhm. Und ich habe mich dann erstaunlich gründlich da wieder zurückbuxieren lassen.
Also wieder ins Business rein.
Das ist ja so eine ganz neue Ich-Findung so oder neue total, alte Ich-Findung war, eigentlich.
Ja, mit also vielen Enttäuschungen auch so, ne? Weil ich habe dann immer an irgendwelchen Stellschrauben gedreht und die erste war, ich bin nicht mehr in dieser wahnsinnig erfolgreichen Band. Dann habe ich ein Album rausgebracht, was aber noch bei der Plattenfirma war, bei der wir gewesen waren.
Also selbe Struktur eigentlich.
Selbe Struktur. Dann habe ich danach gemerkt, ah, Surprise. Ist irgendwie ganz schön ähnlich, wie es vorher war, nur dass ich irgendwie halt nicht mehr diese Wahnsinnsband im Rücken habe und diese Vorschusslorbeeren und was weiß ich, alles, was es einfacher gemacht habe. Und trotzdem ist es komischerweise immer noch total ähnlich wie das, was ich nicht mehr machen wollte. Dann habe ich bei der zweiten Solo-Platte beschlossen, mein eigenes Label zu machen und das über Embassy zu veröffentlichen, also ein tolles Label, was quasi einen Dienstleister-Job macht. Das war dann auch schon besser, aber Überraschung.
Immer noch zu ähnlich.
Ich war immer noch ein Teil vom Musikbusiness. Da zu der Zeit habe ich schon angefangen, mit so Crowdfunding-Ideen rumzuspielen und hatte einfach immer grundsätzlich, oder ich habe immer besser verstanden, was meine Probleme sind. Die wurden gar nicht grundsätzlicher, sondern die habe ich auf unserem ersten Album schon besungen. Ich habe das nur besser verstanden, ne, was das Problem ist. Das ist so witzig, weil ich bin eigentlich dann im Verlauf von 15 Jahren da gelandet, warum Leute schon immer Indie sind, nämlich weil sie ein Problem mit Kommerz haben. Überraschung. Ja, ja. Aber ich habe sozusagen hart am eigenen Leib alles durchgemacht und gemerkt, ach, guck mal, Kommerz kills. Es ist einfach so, ne?
Verrückte Scheiße.
Verrückt. Es ist irgendwie, ja, ich kann es jetzt bestätigen, ich habe es ausprobiert, es ist nicht besonders gut für die Seele, es ist nicht besonders gut für die Gesundheit, es ist nicht besonders gut für die Kunst, es ist nicht besonders gut für irgendwas. Und jetzt mit 20 Jahren Verzögerung, die ich aber übrigens nicht bereue, sondern wir haben ja wahnsinnigen Spaß gehabt mit unserem Erfolg. Man lernt ja auch
wahnsinnig viel dabei.
Ja, also manchmal muss man auch einfach die Erfahrung machen, oder?
Ja, also, ja. Und es war ja toll, also ne, wir hatten ja unglaubliche Bedingungen in diesem Mainstream-Konzept. So, ne? Also wir hatten ja einen Wahnsinnsvertrag, uns konnte nie einer reinreden. Wir hatten tolle Leute, mit denen wir gearbeitet. Es war ein Best Case. Und deswegen hat es, glaube ich, aber auch so lange gedauert, bis ich irgendwann gemerkt habe, selbst im Best Case ist es einfach auf Dauer seelenzerstörend, wenn man sich selber und seine Kunst in dem Maß als Produkt betrachten muss. So einfach ist es.
Na, im Grunde ist es ja auch, je goldener der Käfig ist, desto schwerer ist es, da rauszufinden, weil du denkst, woran stoße ich mich denn eigentlich?
Genau.
Eigentlich ist es doch alles in Ordnung.
Genau, es ist alles wunderbar irgendwie, außer dass es leider total doll an die Nieren geht.
Ja. Hast du das Gefühl, dass du heute freier bist?
Ja, drastisch. Ja. Drastisch viel freier, aber halt auch erst seit ganz kurzem.
Ja. Also, ist es so, dass du bist bei Patreon?
Ja. Ne?
Das heißt also, das ist eine Plattform, da können Leute dich abonnieren, können dir ein monatliches
so ein Obolus dalassen. Ne?
Genau.
So ein,
ja, genau, unterschiedlich von ganz wenig bis ganz viel.
Ja, so, genau. Ja. Das sind natürlich von der Menge her deutlich weniger Leute, die das machen, als Leute, die früher dein Album gekauft haben.
Genau.
Aber wenn kein Verlag mehr dazwischen ist oder keine Plattenfirma dazwischen ist und kein Management dazwischen ist, brauchst du ja auch weniger Geld. Also,
klar.
Und man verdient pro Produkt, also pro Verkaufseinheit natürlich, bleibt mehr bei dir hängen. Egal, ob ein Buch oder Song oder Album. Das heißt also, im Grunde lohnt es sich für dich genauso wie vorher?
Nee, das nicht, aber es ist mir wert.
Okay.
So, ne, also das, ich zahle natürlich einen Preis für die Freiheit und ich werde, also ich meine, ich habe gerade erst angefangen. Ich bin seit November bei Patreon und ich kann jetzt
super frisch,
aber ich kann jetzt schon sozusagen meinen ganzen Apparat davon bezahlen, der natürlich sehr geschrumpft ist. Aber ich habe eben kein Management mehr, weil ich irgendwann eingesehen habe, dass es ein Systemfehler ist, wenn man sein Schaffen nicht auf Geldverdienen ausrichten will. In erster Linie ist es einfach ein totaler Irrtum, Leute gewinnbeteiligt zu bezahlen.
Ja.
Also für alle Beteiligten ist ja für die auch total. Ja. Also da sind die Konflikte, die dauerhaften Konflikte vorprogrammiert.
Ja.
Das heißt, ich habe jetzt eine Assistenz, die ich einfach bezahle und es ist erstmal teurer. weil die bezahle ich stundenweise. Und ehrlich gesagt, neulich haben wir festgestellt, dass ich die zu 80% dafür bezahle, Sachen abzusagen.
Yay.
Die ich nicht machen will. Mhm. Und dass es mich richtig viel Geld kostet, nur freundlich Sachen abzusagen, die ich nicht machen will. Was natürlich auch, darüber möchte man sich auch nicht beschweren. Das ist auch ein Privileg und auch sehr schön. Aber jetzt habe ich zum Beispiel einen Senderfilter, wo die Leute sich erstmal was durchlesen müssen. Und wenn das dann sehr unplausibel erscheint, mich ihre Frage zu fragen, dann machen sie es vielleicht einfach nicht.
Aber guck mal, die Judith, die redet mit uns.
Ey, super, wir sind den Senderfilter durchgekommen. Abgesagt.
Genau, in meinem Senderfilter steht das nämlich drin, oder cool. Es muss mir sehr viel Spaß machen.
Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Das ist
voll gut. Wie reagieren eigentlich deine Fans darauf? Also die Fans, du hast du jetzt eigentlich, hast du das Gefühl, du hast jetzt mehr Kontakt zu deinen Fans durch diese Patreon-Geschichte?
Ja, total. Klar, das sind viel weniger Leute und ich habe irgendwie, also ich glaube, man kann es so zusammenfassen, die Leute, die einen bei sowas unterstützen, das sind nicht Leute, die irgendwie wohlwollend deine Alben gekauft haben, das sind die Leute, die zu deinem Song geheiratet haben.
Ja.
Weißt du?
Ja, okay.
Also,
das ist eine schöne Beschreibung.
Oder, ne, also das ist wirklich, das ist einfach, das sind die absoluten, inbrünstigsten Fans, die es richtig, richtig ernst mit dir meinen.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass ich jemals vollständig sozusagen von denen leben werden als deutsche Künstlerin, ne, weil ich einfach, das Internationale ist begrenzt bei mir. Ich habe zwar internationale Patrons, aber das Wachstum ist quasi begrenzt.
Ja.
Ich bezahle jetzt meine Assistenz davon und diese Arbeitswohnung, in der wir gerade sitzen. Und das ist schon wahnsinnig viel wert. Und es bleiben noch ein paar hundert Euro übrig im Monat, im Moment, wo ich sage, okay, das ist für meinen Podcast.
Super.
Also es ist richtig geil. Und alles, was jetzt obendrauf kommt, kann ich in Kunst verwandeln, die Geld kostet. Weil das ist halt das Problem an meinem Beruf, ist, dass der richtig viel Geld kostet. Im Machen.
Ja, das ganze Equipment und so und all den Kram.
Also ich bezahle ja auch Musiker im Studio und so. Ne? Ja. Das heißt, einen Song aufzunehmen als Künstlerin, die nicht in einer Band ist, sondern Leute bezahlen will und so, kostet mich irgendwie ein gut gemachter Song zwischen mindestens 4.000 und 8.000 Euro.
Tatsächlich?
Mit Mastering und allem.
Ja, ne, was da alles hintersteckt.
Das war mir nicht klar. Nur ein Song. Nur ein Song. Ja, ja, ja. Das ist irre. Also Wahnsinn. Da bin ich echt nochmal dankbar. Also,
oder auch mal zwei, wenn ich mich gut anstelle. So. Und ich meine, der liegt auch.
Na, trotzdem.
Ich habe halt auch gerne 6 Leute auf der Bühne und so. Also es ist alles, es ist ordentlich Schnapsidee mit drin, dass es so teuer ist. Es müsste nicht so sein. Und wenn ich Herr Bonaparte wäre und alles selber einspielen würde, wäre es nicht so. Weißt du?
Ja, natürlich.
So, aber
ich meine, Napoleon? Die Problematik kennen wir als seine. Also je mehr du selber machst, desto günstiger wird es natürlich. Und trotzdem. Meine Mutter hat als Bildhauerin gearbeitet, Bronzeskulpturen gemacht und Eisenskulpturen, große Betonbüsten und so weiter. Und was das alleine an Materialkosten sind, verrückt, was die machen musste. Und ich war gerade wieder eine Weile bei meinen Eltern, hatte meine Arbeitssachen dabei und die bestanden aus einem Laptop, einem DIN A4-Block und ein paar Stiften und sagte, Mutter, damit verdiene ich mein Geld. Und sie sagte, verdammte Scheiße. Aber genau so ist es.
Genau, und jetzt schreibe ich ja gerade hauptsächlich. Also mein Hauptprojekt jetzt gerade auf Patreon ist eben der Podcast. Und mein Schreiben.
Ja.
Also ich schreibe autobiografisch über das Runterkommen vom Fame.
Ja.
Also ich probiere ich probiere halb öffentlich an diesen Leuten was aus, von denen ich weiß noch nicht mal, ob ich das wirklich machen möchte.
Ja.
So, aber sie reden mir sehr inbrünstig zu.
Ja, und es ist ein Testpublikum im Grunde. Du kannst sehen, was ankommt und was nicht ankommt.
Es ist total toll. Und es ist ultrapersönlich, schmerzhaft, therapeutisch und so. Ne? Das ist natürlich ein eher schwieriges Thema.
Ja.
Und das dann erstmal sozusagen an den paar hundert inbrünstigsten, offensten, tolerantesten, was weiß ich, Leuten auszuprobieren, ist total toll.
Im Grunde schaffst du dir damit einen geschützten Raum, wo du deine Kreativität ausleben kannst.
Total, genau. Und? Ja, und ich habe jetzt halt auch irgendwie einen Laptop und ein Notizbuch und so, ne? Und lauf die ganze Zeit rum und denk, guck, was ich kann.
Ich schreibe. Gibt es da einige Fans, die vielleicht sagen, schade, früher war mehr Musik?
Ja, total, die gibt's. Und das ist auch schön, natürlich, weil ich dann denke, aber ich sag auf der Startseite von Patreon gleich dazu, dass es sozusagen, dass Patreon was ist für die Leute, die nicht so fixiert sind auf die Musik, sondern die einfach neugierig sind auf alles, was ich so mache, auch auf die Schnapsideen und die Tiergedichte und die das Bloggen und Memoir schreiben und einen Buchclub mache ich, ich empfehle dann Bücher und die Leute empfehlen mir Bücher zurück und so. Es ist alles, es ist einfach ultra nerdig so. Und das sage ich sozusagen gleich auf der Startseite. Und wenn dann jemand sagt, oh, wäre aber doch schön irgendwie Musik, dann sage ich ihm, ich höre dich, aber wird eine Weile dauern. Kommt bestimmt wieder, aber ich bin jetzt eben seit ein paar Jahren wirklich auch total entflammt für dieses autobiografische Schreiben. Mhm. Hab mich da wie ausgebildet, habe wie so ein kleines Selbststudium gemacht, mhm, tausende Podcasts gehört, Bücher gelesen und so. Und das ist halt das, was mich jetzt gerade begeistert. Also, mhm, und das Schöne ist, die Leute können halt gehen. Die können ja mitten im Monat quasi
klar
gehen.
Ja, genau, wenn sie keinen so Bock mehr drauf haben.
Und
ja,
das ist natürlich, muss ich dann aufpassen, dass ich da jetzt nicht aus Patreon ein neues Verpflichtungssystem mache. Mhm. Könnte man gut machen, aber es fühlt sich nicht so an.
Im Grunde ist es ein Mäzenatentum. Also es sind ja Leute bereit zu sagen, da ist ein Künstler, der kann was. Mhm. Und ich lege dir jetzt Geld hin, damit er genau das machen kann, was er kann. Nämlich total Künstler sein, und wir gucken mal, in welche Richtung das geht.
Wir gucken mal, was rauskommt.
Genau, ja, und genau, Mäzenatentum ohne den Auftrag, mal bitte die Sixtinische Kapelle aus.
Ja.
Das ist ganz gut.
Genau, und da sind halt ja auch Leute dabei, die richtig, also die meisten Leute zahlen halt zwischen $3 und $10, mhm, so. Und es gibt aber tatsächlich auch Leute, die zahlen halt 100.
Ja.
So. Und das ist natürlich, erstmal denkt man dann, so, ne?
Zu viel Druck.
Zu viel Druck. Aber ich habe jetzt festgestellt, das sind die Leute, die am wenigsten festgelegt sind, was ich machen soll. Ne? Also das sind die Leute, die irgendwie sagen, ich frage die dann natürlich auch so, ne? Wie kommst du hierher? Und das sind meistens die Leute, die sagen, mir hat es einfach immer viel bedeutet, was du gemacht hast, war in irgendeiner Form wichtig für mich und ich habe die Kohle. Also niemand zahlt $100, der keine $100 hat, so, ne, sondern die Leute zahlen auch bei Patreon, das war meine größte Erkenntnis, die zahlen das, was sie zahlen können.
Ja.
Also da kommen Leute, die wollen das machen,
ja,
und die suchen sich nicht die Kategorie aus, wo es irgendwie das Goodie gibt, was sie haben wollen. Ne, es ist nicht so, dass sie sagen, oh shit, ich kann mir nur X leisten oder so, sondern die sagen einfach, ich will die unterstützen und ich zahle das, was ich zahlen kann.
Ich brauche keine Wohnung. Ich brauche das alles nicht.
Ja, genau. Ich mache Schulden bei der Bank.
Hier. Ist alles okay.
Damit ich das bezahlen
nimm
kann.
Meine Hand.
Genau. Und meine Niere.
Ja, genau.
Und
ja. Ich meine, dann hast du ja quasi jetzt eine Plattform, wo du dich auch super ausprobieren kannst, auch in unterschiedlichen Medien. Wenn du jetzt sagst, du schreibst jetzt dieses ja autobiografische.
Genau.
Du hast einen Podcast, genau. Salon Holofernes.
Ja.
Was machst du da?
Der ist eben auch sehr, ich habe jetzt schon so oft nerdig gesagt, in diesem spezifisch. Ja, also der ist
Special Interest, obwohl das klingt auch falsch.
Meint sie nerdig? Meint sie nerdig?
Ich glaube, sie meint nicht nerdig, sie meint speziell.
Speziell.
Doch,
der ist schon
spezifisch. Das ist wohl eher
für eine besondere Nische.
So wie Hermann Hesse sagt, das nicht für jedermann.
Er ist nicht für jedermann. Also ich glaube, er ist für mehr Leute, als es bisher wissen. Also ich hoffe schon, dass da noch Leute dazukommen. Aber der ist sehr, also der ist sehr speziell, weil es geht um das Kunstmachen.
Mhm.
Wir haben vorher wieder alle Leute zugeraten, ich soll es doch breiter halten und ich soll doch mehr so mit Persönlichkeiten über ihre Persönlichkeit reden und so.
Aber das machen Persönlichkeiten ja überall, ihre Persönlichkeiten reden dauernd über ihre Persönlichkeiten.
Und weißt du, die Persönlichkeiten sind auch so, so froh, wenn sie mal etwas spezifischer über ihre Arbeit reden dürfen.
Ja.
Das macht ja den Leuten auch mehr Spaß.
Ja.
Und ich rede halt mit sehr unterschiedlichen Künstlern über das Kunstmachen und habe aber eine Agenda. Also es ist quasi ein Forschungsprojekt und ich versuche richtig was rauszufinden darüber, wie Kunst funktioniert.
Mhm.
Natürlich habe ich dann auch viele Musiker da, weil ich einfach viele kenne. So.
Mhm.
Aber ich versuche im Prinzip so breit wie möglich. Also ich habe mit Andreas Dresen über Regie gesprochen und mit Jan Wagner übers Dichten und mit Philipp von Deichkind übers Deichkind sein und mit Sascha Walz übers Tanzen und mit Marina Hörmannseder über Fashion Design und so. Mhm. Also ich versuche auch immer dann Leute zu haben, deren Arbeit ich nicht eh schon verstehe.
Mhm.
So, ne? Weil ich halt rausfinden will, im Prinzip geht es mir darum, dass dann so Sachen aufleuchten, wenn man 10 Podcasts gehört hat, dass man so irgendwie was darüber lernt, wie kreative Arbeit funktioniert.
Das ist ja auch super spannend.
War es komisch für dich, deine Fans um Unterstützung zu bitten? Also dann zu sagen, gib mir Geld, ich brauche euch.
Nicht so komisch wie, also ich habe 6 Jahre gebraucht, um es zu machen.
Ja.
Insofern, ja, ich habe gezögert. Also ich habe vor 6 Jahren The Art of Asking gelesen von Amanda Palmer, wo es darum geht und habe die ganze Zeit nur so mit Faust hoch in meinem, weißt du, im Garten gestanden. Ja, das ist es und so, das will ich sofort machen.
Wieso? Das mache ich in 6 Jahren.
Das mache ich, sobald ich mir die Zunge wund geredet habe an allen meinen Freunden und meinem Management und allen Leuten, die es gut mit mir meinen.
Guck mal, Schatz, die komische Frau steht immer noch im Garten. Genau. Ja,
ja, und hat es hat 6 Jahre gedauert. Insofern, ja, ich habe mich schwer damit getan, aber nicht mit dem Bittensaspekt.
Okay.
Sondern das liegt mir sehr. Also das ist mir sehr einleuchtend. Also ich habe das gelesen, dieses Buch, und dachte, genau, so ist Kunst, so funktioniert Kunst. Es geht nicht um Gewinnen und es geht nicht um Siegen in den Charts. Und es geht, ne, also weil das ganze Chartsystem, der ganze Mainstream-Pop ist ja enorm kompetitiv. Und das widerspricht sich mit meinem Gefühl für, was Kunst ist. Aber so, das ist mir sehr organisch zu sagen. Also, und mir haben seit Jahren in irgendwelchen Signierschlangen Leute gesagt, ich würde dir gerne Geld geben, aber ich weiß nicht mehr wie. So, ne, dass Leute einfach sagen, ich möchte dir gerne was zurück. Ja, habe ich auch schon gehabt. Ich habe Leute gehabt, die mir in der Signierschlange einen Zehner zustecken, weil die sagen, ich habe kein Laufwerk mehr.
Mädchen, aber gib nicht, musst du die ganze Kirmes reichen.
Ja. Genau. Nimm mal ruhig, nimm mal.
Ich hab, aber das erscheint einem dann irgendwie komisch, weißt du? Dann denkt man irgendwie komisch. Nichts ist daran komisch, weißt du? Bei allen möglichen anderen Kunstformen ist es den Leuten klar, dass der Wert in dem liegt, was es den Leuten wert ist.
Ja.
Und bei Musik ist es klar, dass der Wert sich in Centbeträgen bemisst, was erstmal überhaupt keine Logik hat. Ne? Also warum soll es nicht so sein? Also bei bildender Kunst zum Beispiel ist es einem total klar, dass man sich an ganz wenige Leute richtet, die dann ganz, ganz viel Kohle dafür ausgeben.
Ja. Ich merke das selber. Also seit einer Weile habe ich auch eine Steady-Seite und habe wirklich auch Jahre gebraucht, um diese Offenheit dafür zu entwickeln. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss es alleine schaffen. Ich habe das lange für professionelles Betteln gehalten, wenn man das irgendwie macht, und als Eingeständnis, dass man nicht gut genug ist.
Wir hatten da so ganz lange Diskussionen darüber, da kann ich mich noch dran erinnern, wie du dann bei mir warst und sagst, sag mal, findest du das eigentlich okay, wenn man um Geld bittet?
Und fandest du es okay?
Oder so? Ich finde das okay, wenn Leute die Chance haben, jemanden in seiner Kunst zu unterstützen, wenn sie das wollen.
Ja.
Aber ich sage halt auch, ich hänge das nicht so an die große Glocke. So, ne? Also da fühle ich mich auch irgendwie komisch, wenn man die ganze Zeit sagt, nach jedem Wort, was man sagt, übrigens, du kannst mich auch unterstützen. Ja, so, das ist dann irgendwie merkwürdig. Aber wenn man einfach sagt, also wenn ihr wollt, könnt ihr das machen, und damit hat sich die Sache. So irgendwie so, ich hänge das immer nicht so.
Ich finde das auch total interessant jetzt zum Beispiel, wie mache ich das dann auf Social Media? Weil ich will ja auch den Leuten, die da mir folgen, nicht das Gefühl geben, dass sie sozusagen Minderfans sind. Und ich empfinde das auch wirklich nicht so. Also mir ist total klar, dass das sozusagen eine ganz spezielle Art von Fansein ist, die einen nach Patreon-Land oder Steady trägt. Ne? Das sind einfach auch spezielle Leute, die müssen auf eine bestimmte Art und Weise auch internetaffin sein. Und also da kommen so ganz viele Sachen dazu. So, ne? Und ich finde das gar nicht so leicht, jetzt zum Beispiel bei Social Media eine Balance zu finden, dass ich jetzt immer so dann natürlich irgendwie so lässig nebenbei erwähne, der Podcast ist finanziert über meine Patrons drüben bei Patreon. Wir haben es sehr schön da. Ich freue mich, wenn ihr mit rüberkommt.
Ja.
So, ne? Aber es halt dabei dann auch zu lassen und so. Also ich finde es auch nicht einfach.
Dieser Podcast hat übrigens auch eine Steady-Unterstützung. Und man kann, wenn man den gut findet, auf unsere Seite gehen. www.artaberherzlich.de/unterstützen. Und dort ist dann der Link zu unserer Steady-Seite.
Da könnt ihr uns auch so einen kleinen Obolus dalassen, wenn ihr wollt. Und dafür gibt es auch kleine Geschenke.
Genau, wir haben uns was einfallen lassen.
Was habt ihr für Geschenke?
Es geht irgendwie los. Also wir machen signierte Postkarten, wo wir den Leuten persönlichen Gruß draufschreiben. Wir produzieren eine Extra-Folge, wo die Leute genau ihre Fragen stellen können, die wir hab dann ich auch. Alle waren.
Ja,
was? Das hast du auch?
Ich habe auch
Pech. Wir waren die Ersten.
Ja, bestimmt.
Und auch mit Unterschrift. Also du machst auch Postkarten, die Leute bekommen?
Ich habe Postkarten, aber begrenzt. Also habe ich nicht so viele angeboten.
2.
Nee, 30. 30 Leute.
Du, wir machen das ja unbegrenzt mit den Postkarten.
Noch.
Viel Spaß.
Wir sind schon bei 10.
Viel Spaß. Das kann, Nee, und ich habe Frage-Podcasts, die können alle hören auf Patreon. Also sie sind quasi Patreon-exclusive. Aber die Fragen stellen können halt die ab 10 Dollar, weil es sonst einfach zu viel. Ich habe es am Anfang einmal aufgemacht, weil ich dachte, ich habe noch zu wenige. Ne? Also ich dachte so, ach komm, Was soll der Scheiß? Was kostet die Welt? Ihr dürft jetzt alle eure Fragen stellen und dann habe ich einen 5-stündigen Antwort-Post-Podcast
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Zum nächsten Morgen.
Das war ein Fehler.
Ja, so.
Also, aber den habe ich dann in 5 Episoden geteilt und war auch sehr schön.
Aber ganz ehrlich, wenn so viele Leute Fragen haben, dann werden die auch alle beantwortet. Ja. Das muss einfach sein. Und das Beste, was man von uns bekommen kann, ist, dass man persönlich mit französischem Akzent beleidigt wird.
Ah, wunderschön.
Ja. Wunderbar. Ja. Ich scheiße auf deinen Kopf.
Ja.
Irgendwie so. Und Louis Trondheim gefällt das.
Ja. Louis Trondheim, endlich. Ja, genau, richtig. Sag mal, gibt es eigentlich eigene Arbeiten, die du nicht mehr angucken kannst oder anhören kannst?
Sachen, die mir peinlich sind?
Zum Beispiel, ja. Von deinen Arbeiten. Also, wir kennen es als Zeichner, dass man manchmal schon nach einem Monat auf Sachen, wo man zuerst irgendwie stolz war, drauf guckt und dann denkt sich,
vielleicht doch nicht.
Ja.
Ehrlich gesagt nicht. Also, es gibt Sachen, wo ich so, sagen wir mal, zärtliche Gefühle für die kleine, niedliche, juvenile Judith habe. Ja, also, es gibt schon Sachen, aus denen ich rausgewachsen bin.
Ja, das hat man damals so gemacht.
Aber nee. Also ich bin da auch, ich weiß, dass es eine Ausnahmesituation ist, aber mir ist nichts peinlich. Also man muss auch dazu sagen, dass mir wenig peinlich ist generell.
Okay.
So.
Okay.
Also ich hab andere Probleme und andere Ängste, aber mir ist einfach wenig peinlich.
Gibt es Sachen, so, die in der Schublade geblieben sind und wo du sagst, die Gott sind sei auch Dank zu Recht da drin?
Ja, klar. Auf jeden Fall so halbfertige Songs und so, das schon. Aber nee, ich finde auch bei den Heldenalben und so, es gibt ein paar Sachen, weißt du, es gibt so Songs, wo ich denke, die hatten so einen Novelty-Charakter. So.
Was meinst du damit?
Naja, so, wo ich denke, das waren ein bisschen so Joke-Songs und ich war aber immer die darauf bestanden hat.
Okay.
Also Beispiele von den Helden wären zum Beispiel, zieh dir was an.
Lustig.
Oder wütend genug. Also kleine Rants, weißt du, einfach so kleine Rants, wo ich denke, das ist kein Jahrhundertsong. Mhm. So, das war mir aber auch zu dem Zeitpunkt schon völlig klar. Und das war aber dann ein Witz oder ein Statement oder so, was ich in dem Moment dringend machen wollte.
Gerade bei Zieh dir was an, das ist eine ganz klare Botschaft. Und da hatte ich auch das Gefühl, bei dem Song steht die Botschaft
im Vordergrund.
Genau.
Das ist kaum, qualifiziert kaum als Song.
Ja, genau.
Für mein Gefühl so. Ne?
Genau. Die Botschaft ist ebenso unverhüllt wie die Dame, die im Song besungen wird.
Genau, und das sind dann nicht die Songs, die haben wir dann zum Beispiel auch meistens irgendwie einmal live gespielt und dann beschlossen, dass es nicht dringend sein muss oder so.
Aber den werden wir in Zukunft nicht mehr live spielen.
Ja,
nur noch auf Nudistenkonzerten.
Ja, genau, nur noch in Brandenburg am See.
Das FKK-Konzert, let's go. Ich mag den Gedanken so, ja, na, also ich habe hier noch so einen unfertigen Song in der Schublade, ich mag Hühnersuppe. Naja, der ist noch nicht ganz reif. Ja, so, und dann machen wir die Schublade wieder zu.
Ja,
so.
Stink. Ja. Nee, aber was ich, also die Sachen, die ich am dollsten bereut habe in meiner Laufbahn, sind immer die Sachen, zu denen ich mich habe überreden lassen. Und das hat mich zu meiner jetzigen, inzwischen seit November relativ knallhart durchgezogenen Lebensphilosophie gebracht. So, ne? Also hell yeah or no. Also, dass ich relativ eindeutige Entscheidungen inzwischen treffe.
Den Satz habe ich neulich auf Twitter wieder von dir gelesen. Ja, und ich finde den so gut.
Also,
das
ist hart. Das, wenn man es ernst meint, ist das auf jeden Fall eine strenge Voraussetzung für die Ja's und Nein's, die man
ja,
so
es führt vielleicht zu 80% Absage.
Ja.
Ja, aber auch dazu, dass man die Dinge, die man macht, wirklich mit Freude macht. Und absolut, ganz ehrlich, das ist ein super Leben. Also
genau, ja,
so halb gar lauwarm, nee.
So, und die Sachen, zu denen ich mich habe überreden lassen, das waren dann vielleicht keine Songs, Gott sei Dank, sondern irgendwie irgendwelche Auftritte oder so. Und wenn das dann schief geht und ich dafür Shit kriege, also das waren die größten Schmerzen in meiner Künstlerlaufbahn, quasi Sachen, wo ich eh schon wusste, dass sie nicht geil sind.
Okay. Ja.
Und dann sagt es mir noch jemand.
Ja. Ja,
so, das hasse ich. So,
weißt du was, du kannst einfach mal die Klappe halten, weißt du?
Ja, ich hasse euch alle.
Ich weiß, hell yeah or no, weißt, das würde bei mir wahrscheinlich zu Tonnen an Schokolade führen. Immer so beim Einkauf dann, hey yeah, weißt du, nur Schokolade.
Verdammt, oh nein.
Für Diabetes.
Nein.
Ja, aber du wirst ein sehr ausgeglichener Mensch. Ein sehr dicker, ausgeglichener
mit
Mensch.
Diabetes, aber sehr glücklich.
Weißt du was? Ja. Wir müssen noch zu unserer Rubrik kommen, nämlich zu der Rubrik die Comic-Zusammenfassung.
Oh, das ist witzig.
Ja, pass auf. Wir stellen dir eine Aufgabe. Stell dir vor, es gibt einen Comic mit folgendem Titel. Dicke Menschen mit Hut. Ja? Und es ist eine Superhelden-Graphic-Novel aus Asien.
Okay.
Und du hast die gelesen, wir kennen die nicht.
Wir kennen die nicht.
Wir haben keine Ahnung davon, wir kennen die nicht. Aber du kennst die und du erzählst uns jetzt sofort, innerhalb von 20 Sekunden, worum es in diesem Buch geht.
Also, das erzählt weiter die Geschichte von Joey bei Friends, der ja immer diese Werbespots in Japan hatte, ne, wo er so für Männerlippenstift geworben hat und so. Und der Band erzählt in sehr einfühlsamer Art und Weise und gleichzeitig viel Humor davon, wie das weitergegangen ist mit Joey, als er dann nach seiner Friends-Karriere nach Japan umgezogen ist und dort selbst, weil die Japaner für sowas offener sind, seine eigentliche Identität als Superheld ausleben konnte. Und er hat aber immer noch natürlich diesen Exklusivdeal von, ich glaube, Kissy Kissy oder was, wie das hieß, und kann deshalb immer nur in Lippenstift die Welt retten.
Yes! Das ist voll. Was war das denn? Ich dachte, es wird irgendwie kürzer, dachte ich, und irgendwie.
Das wird der Bestseller von der nächsten Saison. Wir freuen uns auf der Buchmesse, wenn Judith Holofernes ihren neuen Comic signiert. Dicke Menschen mit Hut.
Ah, der Hut kam nicht vor.
Doch, der kommt noch mit drin.
Der liegt ganz ehrlich, jetzt habe ich einen Grund noch nachzugucken, wo kommt der Hut vor?
Wo ist der Hut?
Genau, der Hut, das ist sozusagen.
Das ist so ein bisschen Meta.
Das Easter Egg. Das Easter Egg.
Ja, genau, richtig.
Das ist ein bisschen irgendwo in dem Comic versteckt.
Das ist so ein bisschen Meta, der liegt da einfach irgendwo. Ja. Wärst du, also du hast ja quasi als bist ja Musikerin, jetzt Künstlerin eigentlich, ne? Ja, die Sache ist halt. Ich glaube ja. Ja, ich glaube, sie hat uns gesagt, sie sei Musikerin.
Gerade
sie
noch.
Kurz erwähnt, gerade, kurz erwähnt so am Rande. So.
In der ganzen Folge.
Am Ende kriegt man das aus, die ist Musikerin. Wärst du keine Künstlerin geworden, was glaubst du, wärst du jetzt? Was wärst du wahrscheinlich geworden?
Meinst du aber Künstlerin im weiteren Sinne? Weil ich glaube ja, dass ich jetzt gerade meinen eigentlichen Kindheitstraum, Bücher zu schreiben, anstrebe.
Okay.
Insofern hätte ich dann gesagt, dann würde ich schreiben. Wenn ich nicht singen könnte oder so, dann würde ich schreiben. Aber mal ganz realistisch, wenn das alles nicht geklappt hätte, wäre ich wahrscheinlich Journalistin.
Journalistin?
Ja, weil damit habe ich ja auch so ein bisschen angefangen. Also meine Schreibmuskeln zu trainieren.
Als Kulturjournalistin oder Wirtschaftsjournalistin?
Ich habe für die City gearbeitet.
Ach, nur ja, das ist ja, eher Kultur, würde ich sagen.
Ich habe ein Praktikum bei der City gemacht und dann habe ich immer sehr, sehr alberne Fernsehtipps geschrieben, noch länger, für die ich dann immer ein bisschen Ärger gekriegt habe, weil die gesagt haben, ich kann mich nicht nur lustig machen über die Sachen, über die ich da schreibe und so. Aber sie hatten viel Geduld mit mir.
Sehr schön. Für die City hätte ich auch mal arbeiten wollen.
Ja,
ich habe immer gesehen, dass,
schön auch.
Dass Phil da seine regelmäßige Serie, die wir in Stulle drin hat, die ich ja sehr, sehr, sehr geliebt habe.
Ja, total.
Und habe aber zwischendrin so Allmachtsfantasien gehabt, ich muss irgendwie was machen, was noch cooler ist als Didi und Stulle, damit wir ihn rausschmeißen können und dann bin ich da drin. Also und ganz ehrlich, ich bin froh, dass es nie dazu gekommen ist.
Ja, das ist auf jeden Fall ein hohes Ziel. Phil liebe ich auch sehr.
Ja. Wird es wieder Alben geben? Von dir Musikalben?
Ich glaube schon. Also im Moment ist es relativ weit weg, weil ich, wie gesagt, erst mal ein Buch zu schreiben habe und Bücher schreiben erstaunlich lange dauert im Vergleich zu Songs, was ich auch jetzt erst festgestellt habe. Und dann habe ich aber ein sozusagen Langzeit-Lieblingsprojekt, was sozusagen nach Patreon schreit und was ich schon ganz lange machen will, also nach Crowdfunding immer schon geschrien hat, nämlich ich habe ganz viele Lieblingssongs übersetzt im Schrank liegen, auf Deutsch, also englischsprachige und französische Lieblingssongs, die in meinem Schrank liegen. Und ich will noch mehr machen. Und das möchte ich dann irgendwann wahrscheinlich als erstes musikalisches Projekt auf Patreon umsetzen.
Ah, also dass du
voll gut
Songs aufnimmst in deutscher Sprache,
genau.
Die aber im Original
Englisch wäre zum
Let
Beispiel.
Let It Be zum Beispiel.
Ja, das Problem ist,
Champs-Élysées.
Ja, und es sind ein bisschen absurdere Songs zum Teil. Und das ist ein totales,
Born to be wild.
Das ist ein finanzielles Himmelfahrtskommando, total.
Ja, warum?
Weil man noch nicht mal GEMA dafür kriegt, was ja das Einzige ist.
Ach, das verdienen dann die Originalleute?
Ja.
Ah.
Also höchstens, du kriegst vielleicht mal, weiß ich nicht, ich glaube, das Höchste der Gefühle sind 8% von der Gesamt-GEMA oder so. Das heißt, das Einzige, wovon Musiker noch leben, fällt weg.
Ja.
Und es kostet aber genauso viel Geld, wie ein normales Album kosten würde, weil man ja trotzdem Musik drauf haben möchte.
Ja.
Und wenn man blöd ist, dann möchte man Streicher oder so.
Ah, okay. Wenn man ganz blöd ist, will man Streicher.
Genau. Und ich ahne so ein bisschen, dass ich Streicher möchte.
Oh nein, Streicher!
Das ruiniert mich.
Ja, klar.
Genau. Und das werde ich dann irgendwann, glaube ich, Song für Song einfach auf Patreon machen.
Ah.
Und immer mal, wenn Geld quasi zusammenkommt,
dann kann man das machen.
Genau. Also jetzt muss ich eben, wie gesagt, noch dieses Buch mindestens schreiben. Aber so irgendwann dann kommt das.
Oh, ich fände es ja toll, wenn man dann so die Auswahl hätte, ja, als Patreonist für Songs sich auszusuchen, für welchen man spenden möchte, weil man den unbedingt hören möchte. Oh, und wenn der dann fertig ist, dann wird der gemacht. Und,
ja, oder man könnte aus den Songs, die ich liegen habe, auf jeden Fall halt Umfragen machen,
genau.
Welche den Leuten am dringendsten sind.
Genau. Und dann würde ich eben Aux Champs-Élysées, Born to be Wild.
Ganz weit
und Let It Be nehmen.
Und lass es so. Sein. Lass es sein.
Lass doch sein.
Ich mag eigentlich auch den Gedanken.
Das.
Ja. Ich mag auch den Gedanken, dass man, wenn man das so mitverfolgt, ne, und dann, hier, die Judith hat wieder einen neuen Song draußen und so, und das reicht dann irgendwann für ein Album, dass man dann sagt, ich war bei der Entstehung quasi mit dabei.
So ist es gedacht. Also ich kann dann ja noch ein Album draus machen, weil es ist ja auch Frust vorprogrammiert, weil es kann ja sogar passieren, dass man die Rechte nicht kriegt. Also es kann sogar sein, dass man es verboten kriegt, nachdem man es aufgenommen hat. Das heißt, ich kann das halt 2-3 Jahre machen und wenn dann irgendwann ein Album voll wäre, kann ich immer noch überlegen, ob ich eins machen will.
Oh, da hätte ich total Bock drauf.
Ja,
weißt du was? Und dann fragst du Louis Trondheim, ob er dir ein
Cover Artwork macht.
Ja, das wäre doch mega.
Ja.
Oh Mann, hast du zum Schluss für uns oder für alle, die uns zuhören, Tipps? Also wenn man anfängt, ja, also die meisten Leute sind, ich würde gerne was machen.
Ich möchte irgendwann Judith Holofernes werden.
Ja.
Was kann ich tun?
Lass dich bitte erstmal Haare wachsen.
Ja, genau. Wenn ich groß werde,
kauf dir eine Gitarre, du Penner. Hör auf mit deinem richtigen Job. Nein, gibt es Tipps, die du Leuten an die Hand geben willst? Also, das habe ich vielleicht selber auch erst zu spät begriffen oder hätte ich gerne schon früher gewusst, wenn mir das mal jemand gesagt hätte und dadurch habe ich für mich besser die Kurve gekriegt.
Also, das ist jetzt so ein bisschen Meta, aber das ist tatsächlich
das versteht auch keiner.
Eins der Ergebnisse von meinen bisherigen Podcast-Interviews und meiner eigenen quasi Lebenserfahrung und so, ist, dass das größte Hindernis fürs Kunstmachen natürlich das eigene Ego ist und vor allem die Angst, dass dieses Ego verletzt werden könnte. Und daraus entstehen dann natürlich alle möglichen Blockaden, ne? Also dass man Angst hat vor Zurückweisung, Angst hat vor der von Amanda Palmer so schön benannten Fraud Police, also der Hochstaplerpolizei, die einen enttarnt und sagt, man ist es gar nicht wert. Und so, also alle möglichen Ängste, die einen davon abhalten. Und deswegen ist mein Tipp an Nachwuchs, ist tatsächlich, sich möglichst früh, möglichst doll mit dem Gedanken zu befreunden, dass man auf die Fresse kriegen wird. Und das heißt, locker im Knie zu werden, egomäßig. Und ich habe vorhin gesagt, mir ist wenig peinlich. So, und das ist tatsächlich eine Eigenschaft, die ich sehr empfehlen kann. Und die kann man auch trainieren. Und dass man so von Anfang an sich klar macht, wenn ich authentische Kunst machen will, dann werde ich sehr sichtbar sein in allen meinen Schwächen. Und dass man sozusagen gleich sich einfach damit anfreundet, doof auszusehen, kritisiert zu werden, ja, im Prinzip sein Ego, sich so ein ganz bisschen, so einen kleinen Spalt zwischen sich und sein Ego versucht zu kriegen, wo man nicht so zerstörbar ist über Kritik und so.
Oh, ey, so locker im Knie bleiben und so, das war gerade voll motivierend, fand ich.
Ich auch.
Ich fand das gerade
Word.
Oh Mann. Word. Weißt du, was krass ist? Selbst wenn man es schon viele Jahre macht, das hilft einem echt weiter. Ja, danke, Judith.
Dankeschön.
Für dieses großartige Gespräch, für den Kakao und für den Moment hier in deiner Atelier-Wohnung.
Ich sitze immer noch auf ihrem Stuhl.
Ich sitze auf ihrem Stuhl.
Hui, bis bald. Hui. Bis bald.
Let it
Dankeschön.
Das war ziemlich cool bei Judith in ihrem Salon.
Wie gemütlich sie das auch hat.
Ja, voll gut, voll gut. Ich mag das, so viele Gitarren an der Wand.
Ja. Oh. Eine. Das war eine Gitarre.
Eine Gitarre. Aus Gold.
Ja, aus Gold. Ja, aber wie nett sie auch war und so. Ja. Ne? Und ich,
apropos nett.
Was denn?
Wir müssen noch Danke sagen.
Oh nein, haben wir vergessen, ihr Danke zu sagen?
Nee, haben wir, glaube ich, mehrfach Danke gesagt.
Oh, ein Glück auch.
Aber wir müssen unseren Unterstützern noch Danke sagen.
Ach stimmt, die Steady-Unterstützer.
Genau,
na, danke. Let's go, oder?
Und deswegen dickes Danke an Nico.
Markus.
Franziska.
Jan.
Anke.
Anja.
Patrick.
Monia.
Maria.
Torben.
Kasper.
Reika.
Philipp.
Björn,
Nadja,
Eleonora,
Ulrike,
Beat,
Nadine,
Silke,
Sonja,
Sarah,
Michael,
Sven,
Patricia,
Thomas,
Nils,
Anne,
Caroline,
Heiko,
Andrea,
Ralf,
Arne,
Schalimar,
Nadja,
Jan,
Sebastian,
Susanne,
Ingo,
Dennis,
Nara,
Anton,
Vanessa,
Dennis,
Pascal,
Steffen,
Merle,
Richard,
Marian,
Cornelia,
Konstanze,
Mirko,
Christoph,
Erik,
Alexander,
Franziska,
Sebastian,
Nils,
Fiona,
Stefan,
Florian,
Simone,
Holger,
Nikolas,
Stefanie,
Dagmar,
Wolfgang,
Benjamin,
Sebastian,
Markus
und Vivian.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das alles für Leute waren?
Das sind die Steady-Unterstützer. Das heißt also, Steady ist so eine Webseite im Netz, wo man Künstler unterstützen kann und Kreative mit dem, was sie so machen. Unter anderem eben auch diesen Podcast, also Art aber herzlich.
Genau, damit helft ihr uns. Wer auch da unterstützen möchte, der geht einfach auf artaberherzlich.de/unterstützen und dann werdet ihr da weitergeleitet.
Und da kann man eben dann auf Steady ab 2,50 Euro uns jeden Monat unterstützen. Und das Coole ist, wir haben uns so kleine Goodies ausgedacht.
Zum Beispiel eine Bonusfolge.
Es gibt eine Bonusfolge, wo man alle Fragen stellen kann, die man möchte. Wir verschicken Postkarten, wir machen kleine Audiodateien für euch, wenn ihr das möchtet und so weiter und so fort. Schaut euch mal um und helft uns, weiterzumachen, so wie es läuft.
Auf jeden Fall großes Danke fürs Zuhören und fürs Unterstützen.
Und wenn ihr Bock habt, kein Geld zu geben, aber trotzdem uns unterstützen möchtet, teilt, dass es diesen Podcast gibt, überall in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Folgt uns da auch nach Möglichkeit. Gebt uns immer, wo es möglich ist, so viele Sterne wie möglich, also sagen wir mal 5 von 5 oder 7 von 7 oder 1 Milliarde von 1 Milliarde, so viel wie möglich. Erzählt euren Freunden, dass es uns gibt, erzählt eurer Oma, dass es uns gibt, erzählt den Leuten, die ihr nicht mögt, dass es uns gibt, wenn ihr unseren Podcast nicht mögt.
Dann schickt es euren Feinden.
So,
so,
macht das.
Ne? Also artaberherzlich.de, vielen herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank.